Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Das immer. Cool. Kurz ein Wort in eigener Sache. Ja, Lebensart wird 10 Jahre alt. Wenn ihr wissen wollt, was Lebensart bringt und was es macht, hat Steffen gesagt, er sollte mit mir reden. Aber ich glaube, es ist besser, ihr redet mit ein paar Leuten, die es gemacht haben. Weil ich kann schön einer erzählen, was es bringen kann. Die können euch erzählen, was es gebracht hat. Wir haben ein paar Leute hier sitzen, die waren im allerersten Jahr. Yo. Teuberts, Woo. Christina, Matthias, Daniela war im ersten Jahr. Erstjähler, noch andere dabei? Aber wir haben einige Leute, die Lebensart gemacht haben. Raphael und Anna an der Technik, Alex beim Beamer, dahin haben Lebensart gemacht. Rike hin am Infopoint, Jonas, der gerade mit Worship geleitet hat, ich jetzt gerade nicht sehe. Bettina da vorne. Sie ist gerade, doch, Salome! Sorry, wir haben einige Leute hier. Geh doch mal, Daniela, genau. Marco, wow. Wir haben einige Leute hier. Redet mal mit denen, Leute. Und jetzt mal einfach Hand hoch, wer hat ein Leib gemacht? Wenn ihr wissen wollt, was da geht, dann redet mal mit denen, Leute, und was es mit ihnen, was es ihnen gebracht hat. Ich habe mal ein Gespräch gehabt mit einem, der sagt, ich interessiere mich für die Schule. Und ich habe ihn gefragt, warum? Warum interessierst du dich für die Schule? Ich weiß, du hast eine theologische Ausbildung, du bist schon ewig Christ. Warum interessierst du dich für die Schule? Und er hat mir gesagt, weil ich gern so werden möchte wie die Leute, die da rauskommen. Weil wir bilden Weltveränderer aus. So viel in eigener Sache. Teaser. Es wird was Neues geben. Lebensart at Night. Um es für Leute ein bisschen noch besser zugänglich zu machen, wir werden Abendklasse anbieten in einem Modulsystem, dass man sich nicht gleich, oh, ich muss jetzt ein Jahr am Stadtzeug, nee, hey, mal 3 Wochen das eine Thema, mal 5 Wochen ein anderes Thema und dann könnt ihr euch einfach aussuchen, was euch gerade was bringt und was euch gerade interessiert und könnt damit machen. Das wäre super. Kommen wir zu einem Thema, das Steffen auch schon angesprochen hat, Taufe. Taufe ist ein Thema, erstens mal, wir könnten jetzt, was haben wir, wie viel haben wir heute? 20. Naja, reicht nicht. Der Rest vom Monat würde jetzt nicht reichen, wenn wir anfangen würden, über Taufe und Taufverständnis zu diskutieren. Nimm 100 Theologen zusammen und sag ihnen, Taufe, was hast du dazu zu sagen? Hast du 283 Meinungen? Deshalb werden wir uns unterhalten über was das soll und wie wir das sehen. Taufe ist so ein zentrales Thema, aber dann wirklich eine Erklärung, was da passiert und warum und wieso das ist, hat man auf der einen Seite nicht, auf der anderen Seite habe ich eine. Das heißt, wenn du Frage hast zum Thema Taufe und warum man sich taufen lassen sollte, heute Morgen bekommst du deine Antwort. Und wenn du länger schon mit diesem Punkt Kämpfe tust, bin ich da mal ziemlich sicher, du wirst sie nicht mögen. Taufe ist ein altes Ding. Schon im Alten, es eigentlich kommt aus dem Alten Testament, und im Alten Testament hatte es mit rituellen Waschungen zu tun. Es gibt sehr viele solche zeichenhafte rituelle Handlungen, die dann was ausdrücken. Und Taufe im Alten Testament hatte mit diesen Waschungen zu tun, die die Juden für bestimmte Sachen durchführen. Und zwar, wir haben hier in Speyer das älteste deutsche Judenbad, das noch in Gebrauch ist. Die Dinge nennt man Mikwe. Das sind besondere Stelle, da gibt es auch im Gesetz Vorschriften, wo man das machen kann, wie das vorbereitet sein muss. Es muss fließend Wasser sein und was weiß ich und so. Hier in Speyer hat man einfach bis aufs Grundwasser runtergegraben. Grundwasser ist immer fließendes Wasser. Und wenn man sich als ein Zeichen der Buße und der Umkehr da drin reinigen will, dann nimmt man einen Rabbi mit und dann kann man, das kann man heute noch machen. Juden machen das hier in Speyer heute noch. Und dann gehen die da runter und tun sich zeichenhaft reinigen, indem sie sich ganz untertauchen in dieses Wasser. Da kommt Taufe her und ist ursprünglich ein Zeichen über der Reinigung, der Buße und der Umkehr. Und die Analogie dahinter ist, ich will mich abwenden, ich will mich reinigen von meiner Sünde, und als zeichenhafte Handlung dafür wasche ich meinen Körper. Jesus redet ein Stück weit darüber bei der Fußwaschung. Die haben verstanden, was er meint, als er fängt an, seine Jünger die Füße zu waschen, und Petrus macht einen Fass auf und meint, wenn schon, dann nicht nur die Füße, sondern der ganze Kerl. Und Jesus sagt, wer gebadet hat, hat es nicht nötig, nochmal ganz gewaschen zu werden, sondern der braucht nur noch die Füße waschen. Und wenn Jesus da über wer gebadet hat, war ihnen schon klar, dass er über eine Doppelbedeutung spricht. Nämlich dieses reinigende Bad, diese rituelle Waschung, genauso wie, ja, manchmal sollte man halt baden. Ne? Dann müffelt man nämlich so. Aber denen war klar, worüber er redet. Da gab es schon ein frühes Verständnis und es war ein Zugang zum Judentum. Das Volk Israel war schon immer missionarisch. Gott war nie exklusiv. Ich habe ein Volk und das errette ich, aber da darf keiner zukommen. Die waren immer missionarisch unterwegs, ganz besonders nach der babylonischen Gefangenschaft in der Synagoge. Und wir haben in der Apostelgeschichte, wie auch in der Evangelie, diese Beispiele von Freunde der Synagoge. Das waren Heide, die angefangen haben, sich auf Judentum zuzubewegen. Die haben angefangen, in die Synagoge zu gehen, waren bei der Versammlung dabei, haben dann an dem sozialen Umfeld teilgenommen, also auch gerade am Almosen gebe und Arme versorge und so. Und dann irgendwann konnten sie Jude werden. Das hat mit der Beschneidung zu tun gehabt, also mussten sich beschneiden lassen, und die wurden getauft. Die mussten sich rituell in so einer Mikwe untertauchen. Wir müssen uns bewusst sein, dass die Taufe des Johannes eine alttestamentliche Taufe ist. Warum? Die steht doch im Neuen Testament, ich hab's gelesen. Ja, das Buch nennen wir Neues Testament, aber Neues Testament heißt der Neue Bund. Es gibt einen alten Bund, das ist der mit Abraham. Und es gibt einen neuen Bund, aber der fängt ja erst beim Abendmahl an. Weil Jesus sagt, ich mache jetzt einen neuen Bund mit euch. Das heißt, alles vorher in der Evangelie, zeitlich gesehen, ist alter Bund. Johannes war der letzte große Prophet des Alten Testaments. Und seine Taufe war eine alttestamentliche Taufe im Sinne des Judentums, nämlich ein Zeichen für Buße und für Umkehr. Naja, dieses Zeichen, das nicht nur von Johannes gelebt wurde, sondern zum Beispiel auch exzessiv in dieser Gemeinschaft in Qumran. Qumran wurde bekannt durch diese uralt Jesaja-Rolle, die da gefunden wurde in den 50er. Da war eine Gemeinschaft, die wollten sich heiligen, die haben sich auf den Messias vorbereitet und die haben Taufbecken gehabt, da seht ihr eins. Und zwar hatten die so mehr Seriebetrieb, ne? Da ist man auf der einen Seite runter, hat sich untergetaucht, auf der anderen Seite wieder hoch. Und dass es keine Stockungen gibt, ist man auf der einen Seite runter, auf der anderen Seite wieder hoch. Die hatten Taufbecken, sie haben getauft. Das gab es damals schon. Auch Johannes war dabei weitem nicht der Einzige. Das war nur der bekannteste davon. Das heißt, es kommt aus einer alttestamentlichen Praxis. Das gab es vorher schon. Aber Jesus greift es auf. Und im Neuen Testament, was denn Taufe soll, oder was da ist, es ist eine Symbolhandlung. Erstmal. Und die Symbolik wird von Paulus zum Beispiel erklärt in Römer 6, 3 und 4. Da heißt's, man geht mit Jesus in den Tod und mit ihm wieder auferstehe. Das, okay, das könnt ihr euch so vorstellen, das Wasser ist das Grab. Und dann gehst du rein und stirbst mit Jesus und dann kommst hoch und durch mit Jesus wieder auferstehe. Das ist auch die Stelle, wo man den Leuten sagen muss, manchmal sollte man die Bibel nicht allzu wörtlich nehmen. Also ich habe jetzt noch nie gewartet, wenn ich jemanden getauft habe, ich habe nicht runtergetaucht und dann gewartet, bis er aufhört zu zapple. Um sicher zu gehen, dass das funktioniert. Ja? Eine Symbolhandlung. Und alle Leute, die ich getauft habe, sagen, es ist ein Symbol, aber ich finde das Symbol fantastisch. Hey, man geht ins Wasser rein und man weiß, für einen Mensch ist das kein Bereich, wo du überlebst, wenn du da drin bleibst. Aber dann kommst du hoch und siehst wie eine Auferstehung. Megabild. Dann Galater 3, 27. Also es ist wie bei der Taufe, als würde man die alten Kleider ablegen und Jesus anziehe. Wie das so ein Bild, das ich liebe, das macht so viel Sinn. Du gehst trocken rein, du kommst nass raus. Aber was passiert denn, wenn du nass wirst in dieser Art? Also vollkommen darunter getaucht wurdest und so. Wenn jemand dir begegnet, dich anfasst in diesem Zustand, kriegt er nie zuerst dich, sondern immer zuerst Wasser. Weil das bedeckt dich vollkommen. Da ist eine Schicht Wasser um dich rum dann, wenn du da rauskommst. Und es ist wie, wir legen unser altes Selbst ab und wenn wir hochkommen, haben wir Jesus angezogen. Er ist jetzt um uns herum. Jetzt könnte man der Rest von der Woche, ihr wisst schon, dass Sonntag der erste Tag der Woche ist. Also der Rest von der Woche, man sagt, Rest von der Woche, die Sonntag ist nicht mehr so lang. Nee, Sonntag ist der erste Tag von der Rest von der Woche könnte man uns über die Symbolik von Kleidung in der Bibel unterhalten. ich erspare es euch. Und was das bedeutet, der Erneuerungseffekt da drin. Es ist ein zweites Bild, das Paulus gebraucht. Das ist wie Jesus am Ziel. Und in der Apostelgeschichte 2, Geburt von der Gemeinde, ist die Taufe das sichtbare Reintreten in die Gemeinde, der sichtbare Zugang zur Gemeinde. Sie ließen sich taufen und wurden der Gemeinde hinzugetan, 3000 an dem Tag. Sie haben noch eine Frage, warum sollte man ins Wasser steigen? Das Erste, wenn es um warum geht, es ist ein Gehorsamsschritt. Als Jesus sich hat taufen lassen, alttestamentliche Taufe, haben gerade drüber geredet, ein Zeichen der Buße und der Umkehr, kommt Jesus auf Johannes zu und sagt, ich will mich taufen lassen. Johannes sieht, wer Jesus ist und meint, nein, der Einzige, der auf dem richtigen Weg ist, will jetzt umkehren. Nein, bitte nicht. Und Jesus lässt einen Zapf raus. Matthäus 3, Vers 15. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er, also Johannes, ihm nach. Lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Was um alles in der Welt heißt das? Ich bin ein ganz, ganz großer Vertreter davon, wenn du in der Bibel etwas liest und dann kommt eine Frage hoch, lies weiter in der Bibel, irgendwo findest du die Antwort. Leider klappt das nicht immer. Ich habe bis heute keine Antwort gefunden, was das soll. Was Jesus ganz klar sagt, ist, komm, lass uns das durchziehen, weil so möchte es Gott, so ist es richtig vor Gott, so erfüllen wir die Gerechtigkeit Gottes. Aber ein Warum steht da nicht. Jesus lässt einen Satz, lass den stehen und erklärt ihn niemand. Weder Johannes, noch nachher seine Jünger, noch irgendjemand. Jetzt habe ich Jahre, na okay, gefastet habe ich nicht, das sieht man, aber gebetet habe ich drüber. Ich kenne ja die Sache mit Fasten und Beten. Fasten und Beten, das kenne ich, ich habe auch mal fast gebetet. Jesus erklärt es überhaupt nicht. Und trotzdem habe ich, glaube ich, eine Erklärung. Jesus weiß, dass es der Wille Gottes ist, dass sie das machen. Und deshalb macht das. Gehorsam ist die größte Geheimwaffe, die es gibt. Warum? Die Wurzel der ersten Sünde war Misstrauen. Die ersten Menschen sitzen in einem Garten, den Gott für sie gepflanzt hat. Da gibt es einen Baum der Erkenntnis, einen Baum des Lebens. Und dann kommt eine Schlange und sagt, sollte Gott gesagt haben, glaubt ihr wirklich, dass Gott es nur gut mit euch meint? Der tut euch doch das Wissen um Gut und Böse vorenthalte. Und ist es nicht genau dieses Wissen um Gut und Böse, das Gott zu Gott macht? Wenn ihr das auch wissen würdet, weiß Gott, dann wärt er ihr wie er. Und wisst ihr was? Das ist eine Lüge, weil Gott kennt nur gut. Aber Misstrauen kommt in den Menschen rein. Und jetzt müssen sie das auf einmal ausprobieren und müssen es beweisen. Und das war die erste Sünde. Da haben sie sich von Gott getrennt. Aber wenn Misstrauen die Wurzel der ersten Sünde war, dann ist doch Vertrauen der Weg zurück. Und Vertrauen wird real dargelebt, wo Gott sich nicht erklären muss, sondern ihm vertrauen, dass er es gut mit mir meint. Ich einfach mache, was er mir sagt, auch wenn ich es nicht verstehe. Auch wenn es so überhaupt keinen Sinn macht. Also, warum um alles in der Welt soll das etwas bringen, wenn ich mich nass mache? Es bringt auch nichts, außer Gott hat gesagt, mach's. Verstehe ich, was da passiert in der Taufe? Nein, ich habe keine Ahnung. Verstehe ich, warum man sich taufen lassen? Nein, ich habe keine Ahnung. Aber ich muss es nicht verstehen, weil Gott es gesagt hat und ich ihm vertrauen will. Das ist die. Warum kriegt man von Jesus keine andere Erklärung? Er hat seine Erklärung gegeben. Du weißt es richtig, ich weiß es richtig, wir wissen beide, Gott will das, also lass uns machen. Da ist kein Warum dahinter. Es gibt so biblische Beispiele. Da ist so ein Heerführer aus Babylon, der hat Lepra, ne? Der hat Aussatz und hat eine israelitische Sklavin. Und die sagen, hey, bei uns daheim, da gibt es so einen Prophet, der kriegt das in den Griff. Gesagt, getan, Kollege macht sich auf und geht zu Elisa. Letztendlich, ich mache die Story ein bisschen kürzer. Elisa geht nun noch nicht raus und sagt, geh an den Jordan, tauch dich 7-mal unter, Problem gelöst. So, jetzt kommt dieser Naaman. Ich meine, hallo, was soll denn das jetzt? Erstens mal, abwaschen kann man das Zeug nicht, ich hab's probiert. Die Flüsse bei uns daheim sind sauberer als dieses Sumpfloch hier. Was soll denn das? Ich mach den Blatt. Und sein Diener kommt und sagt, jetzt sind wir schon hergekommen, sollte man es nicht zumindest mal probieren? Okay, probiere kann man es ja mal. Er steigt also in die Jordan, das hat er platzig gemacht, Er taucht sich einmal unter, er taucht sich zweimal unter, es passiert nichts. Er taucht sich fünfmal unter, es passiert nichts. Er taucht sich sechsmal unter, es passiert nichts. Aber als er das macht, was der Prophet ihm gesagt hat, der das Wort Gottes verkündigt. Er taucht sich zum 7. Mal unter. Kommt hoch und ist komplett gesund. Und was hat das jetzt mit dem Jordan zu tun? Das hat gar nichts mit dem Jordan zu tun. Das war jetzt nicht Heilschlamm und wir müssen aufhören, den Jordan zu baggern. Das hat alles mit dem Gehorsam zu tun, dem Wort Gottes gegenüber. Das ist der einzige Grund, warum das funktioniert hat. Ja, aber warum, da gibt es kein Warum. Ich habe manchmal, frage ich mich bei so Sache, ob Gott einfach sagt, oh, ich hau mal einer raus, mal gucken, ob sie es machen. Weißt, warum? Die ganze Warum-Frage müssen wir nur klären, weil wir das Bedürfnis haben zu kontrollieren. Wir müssen verstehen, wir müssen Kontrolle haben, wir müssen reproduzieren können, wir müssen. Und Gott sagt, nee, du musst mir einfach nur vertrauen, lass mich mal machen, mach, was ich da sage, gut ist. Von der Warte kommt Jesus, als er sich taufen lässt. Was soll das da untertauchen, so, was soll das bringen, sich nass zu machen? Ich weiß, dass Gott es will, also mache ich's. Ich weiß, dass der Vater das so mag, also mache ich's. Und das ist der einzige Grund. Nur dann sagt er seine Jünger, sie sollen das auch machen. Er sagt seine Jünger, sie sollen das auch machen. Geht hin, macht sie Jünger, alle Nationen. Taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie. Halten alles, was ich euch befohlen habe. Macht es weiter so. Und dann sagen sie, hey, Glaube und Taufe gehören zusammen. Markus 16:16. Wer glaubt und getauft ist, wird gerettet werden. Und als bei dieser legendären Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2, ein Petrus gefragt wird, was sollen wir tun, um gerettet zu werden? Glaubt an Jesus und lasst euch taufen. Jetzt kommt ein bisschen so lotzische Überzeugung. Ich habe Bilder im Kopf, die mir einen Zugang geben. Wieso setzt Gott solche Dinge wie Taufe und wird ihnen so eine Wichtigkeit geben? Weil sie uns handlungsbefähigen. Wir können Schritte real gehen. Und Taufe ist für mich wie heirate. Ja, aber wieso sollte man heiraten? Wir lieben uns doch, wir wollen zusammenbleiben, wir wollen wegen der Steuerklasse. Nee, Quatsch. Aber unser Staat erkennt etwas an, deshalb ist das mit der Steuerklasse gar nicht so blöd, erkennt etwas an, wenn wir uns offiziell und vor allem vom Staat vor Zeuge zusammenstellen und es festmachen. Ja, aber ich liebe meine Frau doch nicht mehr, nur weil wir verheiratet sind. Unsere Zusage zueinander ist doch nicht stärker, weil wir verheiratet sind. Das brauchen wir nicht. Wisst ihr, wie oft ich das gehört habe? Ungefähr ein Jahr, bevor sie sich getrennt haben. Aber da ist was drin. Dieses, wir haben das für uns entschieden. Eine Beziehung zu Jesus fängt nicht mit der Taufe an. Ein mit Jesus zusammenleben zu wollen, sein Leben mit ihm verbringen zu wollen, fängt nicht mit der Taufe an. Das muss vorher passieren. Diese Zusage, dass wir zusammen sein wollen, unser Leben teilen wollen, Und mir und meine Frau hat nicht mit der Hochzeit angefangen. Das war schon ein bisschen vorher, ein paar Wochen. Das war vorher gestanden. Das ist nicht das Problem, die Beziehung. Aber das dann festzumachen und für alle sichtbar zu machen und sich dazu zu stellen in aller Konsequenz. Da ist was passiert. Und ich sage, das erste Ding, was ich nach der Hochzeit gemacht habe, ist aufs Finanzamt gegangen und habe die Steuerklasse ändern lassen. Das heißt, die von meiner Frau, weil die hat mehr verdient wie ich. Und jetzt auf einmal durfte ich das. Warum? Nur, weil wir geheiratet haben. Das heißt, unsere Beziehung hat sich dadurch nicht, jetzt auf einmal liebe ich sie noch viel mehr und wir sind noch viel committeder oder so. Blödsinn. Aber es hat sich was verändert. Warum? Weil jetzt auf einmal das legal ist, weil das auf einmal anerkannt ist. Und Taufe ist was Ähnliches. Was da alles passiert in der Taufe und so, was da im Geist passiert, ich verstehe es nicht. Aber ich weiß, dass wenn man es öffentlich macht, sich super viel verändert. Woher weiß ich das? Das ist jetzt vielleicht politisch nicht so korrekt, was ich sage, aber wir sind ja im zweiten Gottesdienst. Muslime, die Jesus annehmen, kriegen erst Probleme, wenn sie sich taufen lassen. Die richtigen Probleme kriegen sie echt mit der Family und allem, wenn sie sich taufen lassen. Und ich kenne genügend Beispiele. Ich weiß noch, wie ich im Tschad, also Zentralafrika, mit einem jungen Mann zusammengesessen habe, kurz nach seiner Taufe. Und er mir gesagt hat, jetzt wo ich mich habe taufen lassen, darf ich nicht mehr zu meiner Familie kommen. Er sagt, mein Onkel, der ziemlich reich ist, hat mir gesagt, wenn ich die Taufe rückgängig mache, schenkt er mir ein Auto und bezahlt mir das Studium. Und dann sagt er ohne Träne, aber wie könnte ich meinen Jesus verraten? Das hat mich super, super tief berührt. Aber Auslöser war, weißt, es ist ja okay, wenn du rumspinnst und dich mit Christi unterhältst und aber wenn es dich taufen lässt und das auf einmal offiziell wird, dann ändert sich auf einmal von heute auf morgen alles. Ich verstehe nicht die Dynamik hinter Taufe. Ich verstehe aber ein Stück weit, warum Gott solche Punkte setzt, die man im natürlichen Null erklären kann. Weil was soll sich unter das Wasser tauchen wieder hochkommen? Was soll denn das wirklich für einen Unterschied machen? Das macht keinen Unterschied, außer ist geboren aus Gehorsam. Und auf einmal macht es den ganzen Unterschied. Das ist der Unterschied, ob so ein Aussätziger sich badet und es passiert nichts, oder ob er es auf das Wort des Herrn hin tut und wird rein. Jesus hat sich taufen lassen. Er sagt seinen Jüngern, sie sollen es weitermachen. Wenn es um warum geht, eigentlich endet es warum da. Einfach nur, weil Jesus es gesagt hat. Ich weiß nicht warum oder was das soll oder so, außer das Gehorsam, dass unser Vertrauen Gott gegenüber sich manifestiert in Gehorsam. Ich tue Dinge einfach nur, weil Jesus es gesagt hat. Und ich sage damit meinem Verstand, ich mag dich, ich gebrauche dich, aber regiere du nicht. Weil ich vertraue meinem Herrn mehr als meinem Verstand. Und jedes Mal, wenn wir sagen, ich muss aber verstehe, sage ich, mein Verstand regiert. Und da sagt Jesus seine Jünger eigentlich was sehr, sehr Hartes in der Bergpredigt. Wenn er sagt, was nennt ihr mich Herr und tut dann nicht, was ich euch sage. Primär ist Taufe ein Gehorsamsschritt. Was ist die Voraussetzung zur Taufe? Glaube. Gehen wir mal zu so einem Pfingstfest, zu dieser legendären Predigt von einem Petrus, wo sie aufschreien, weil es ihnen wie durchs Herz geht, was er sagt. Was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Glaube und lasst euch taufen. Und dann waren sie ganz froh, dass sie diese komische Taufbecke mit Durchlaufbetrieb gehabt haben. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wie diese 12 Jünger, 3000 Leute, wisst ihr, wie das ins Kreuz gehen muss, wenn man die alle... Eieieiei. Keine Ahnung, wie das ausgesehen hat, aber sie haben sie am gleichen Tag getauft. Glaube und Taufe waren bei der ersten Christen ganz eng beieinander. Das ist erst später passiert, dass man das entzerrt hat. Und ich frage mich manchmal, ob das so gut war. Aber es ist die Situation, mit der wir gerade umgehen. Von daher, das ist ziemlich müßig. Da kommt ein Philippus, der erste Tremper-Missionar. Ne? Philippus, Apostelgeschichte 8, war unterwegs, hat ziemlich fett hier Erweckung in Samaria am Gehe gehabt und kriegt ein Wort. Stell dich an die Straße, häng den Daumen raus. Okay, das ist jetzt King Lotz Übersetzung, ganz so steht es nicht da, aber faktisch ist es richtig. Da halt tatsächlich jemand an und nimmt mit auf seinem Karre. Und dieser Typ, etwas dunkler angehaucht, aus Äthiopien, war dort ein hoher Beamter und liest aus Jesaja. Und versteht nicht, was er liest. Und Philippus fängt an, es ihm auszulegen. Und er erkennt, wer Jesus ist. Und seine Reaktion ist, guck mal, da ist Wasser. Was hindert, dass ich mich taufen lasse? Er sagt, wenn du glaubst, nix. Und er bekennt klar, wer Jesus für ihn ist. Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. So, alles klar. Und er tauft diesen Mann, kommt aus dem Wasser wieder raus, auf einmal macht's plopp und Philippus ist weg. Charismatic Airlines. Zurück nach Samaria. Die Frage, die ich habe, ist, mit dieser Charismatic Airlines, hat es da Gepäckbeschränkung? Weil das wäre super. Wenn ich alles mitnehmen kann, was willst. Und einfach ohne Einchecke und ohne Tests. Und ohne, naja. Der Typ geht aber zurück nach Äthiopien und gründet die älteste noch bestehende Kirche der Welt. Die koptische Christe, die es heute noch gibt, führen ihre Wurzeln auf den Typ zurück, wo man noch nicht mal den Namen kennen. Aber was war denn seine Reaktion, nachdem er kapiert hat, wer Jesus ist? Da ist Wasser. Hindert es noch irgendwas, dass ich mich taufen lasse? Glaube ist der einzige Schlüssel. Warum? Eine klare Entscheidung. Glaube, wer Jesus ist, und eine klare Entscheidung für Jesus ist die einzige Vorbedingung für Taufe. Jesus sagt, tauft sie und dann lehrt sie. Ich meine, zu heiraten, bevor man sich verliebt hat, ist ziemlicher Blödsinn, finde ich. Aber dann, wenn man sich sicher ist, sage ich mir auch, wieso sollte ich dann so lange warten? Die Entscheidung für Jesus ist die Voraussetzung für die Taufe. Aber mehr braucht man auch nicht als Voraussetzung, für die Entscheidung getroffen zu haben. Ich will mit Jesus. Ich will mit Jesus leben. Und mehr braucht es da nicht. In unserem Verständnis, und jetzt sage ich ganz bewusst, auch im Titel und wie wir das sehen, in unserem Verständnis und in dem, was wir in der Bibel finden, ist das immer der Schritt. Glaube, dann Taufe. Was macht es für uns für einen Unterschied? Das ist der Grund, warum wir keine Kinder taufen. Sondern abwarten, bis wir nachvollziehen können, dass jemand eine eigene Entscheidung getroffen hat und es selbst will. Das ist keine Entscheidung, die man für jemanden treffen kann. Das ist keine Entscheidung, die ich für meine Kinder treffen kann. Die Entscheidung müssen sie selbst treffen. Die müssen sie selbst treffen. Weil es wird ihre Jesus-Beziehung, die kann ich ihnen nicht aufzwingen. Aber wenn sie diese Beziehung haben und es wollen, dann kann man auch taufen. Und von daher, bei uns in der Vineyard Speyer handhaben wir es so, dass wir aufs Bekenntnis des Glaubens hintaufen. Aber mehr braucht man auch nicht. Alles andere regelt sich nachher. Jeder, der verheiratet ist, weiß das. Man heiratet, die Sache regeln sich nachher. Wenn du wartest, bis du alles geregelt hast, bevor du heiratest, viel Spaß. Das kann dauern. Weil, hey, was macht man, wenn man heiratet? Man entscheidet sich, ab jetzt regeln wir die Sachen gemeinsam. Man muss ja nicht alles geregelt haben, ab da regelt man es halt gemeinsam. Das ist die Zusage, die man sich macht. Und von daher, wenn ihr sagt, hey, ich muss verstehen, bevor ich mich taufen lasse. Ich muss verstehen, was das soll. Ich muss verstehen, was da vor sich geht. Ich muss verstehen. Möchte ich dich ermutigen und sagen, nee, musst du nicht. Das ist genau der Zweck der Taufe. Dass wir Dinge tun, weil Gott sie gesagt hat, ohne sie zu verstehen. Weil das, wenn unser Verständnis die Tür ist, zu den Dingen Gottes, werden wir niemals hinkommen. Die Tür ist zu klein. Da kommst du nicht durch. Das Tor, das Gott für uns hat. Und da ist Taufe so ein Schritt, den wir real tun. Das Tor, um in die Welt Gottes reinzukommen, ist Gehorsam und Vertrauen. Und genau darum geht's. Von daher würde ich ganz gern für uns, für euch beten, dass genau diese Tür, dieses Tor sich für uns öffnet. Vertrauen und Gehorsam. Oder eher ein Gehorsam, der in Vertrauen geboren wird. Dass die Tür sich für uns öffnet. Und wenn jemand von euch Jesus nachfolgt, aber noch nicht getauft ist, also nicht getauft, weil er sich dafür entschieden hat, weil viele sagen, ich bin doch getauft als Kind. Meine Frage ist, war das deine Entscheidung? Dann könnt ihr uns ins Büro schreiben, ihr könnt mit uns als Älteste reden, wenn ihr das wollt. Nächste Gelegenheit, wie Steffen es angekündigt hat, ist am 11. Am 3. wird um 18 Uhr nochmal ein Vorgespräch sein mit Reinhard, wo es auch so um technische Dinge geht und so, wo wir nochmal mit euch reden. Aber das ist die nächste Gelegenheit, diesen Schritt zu gehen. Und Jesus, danke, dass in dem Sinn, wenn Taufe irgendwie so wie Heirate ist, ein Stück weit. Du bist klar drin, dass du heiraten willst. Das ist nicht das Einzige, was in der Beziehung zählt. Das ist mir auch klar. Aber wir wissen auch, dass Beziehungen nicht so gut laufen, wenn der eine heiraten will und der andere nicht. Von dem Partner da drin. Danke, dass du klar drin bist. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns mehr ranführst an dieses Tor des aus Vertrauen geborenen Gehorsams. Weil Herr, das öffnet wirklich deine Welt. Und Herr, lass uns an den Punkt kommen, dass wir wie in Petrus bei diesem Fischzug sagen können, ich verstehe es nicht, ich weiß auch nicht, was das soll, aber Jesus, auf dein Wort hin mache ich es einfach. Herr, danke für solche realen Dinge, die wir machen können, um in deine Welt einzutreten. Und hilft uns da, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Liebe, und ich erhebe.